D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, ich weiß, unsere Daten. Und nein, ich will auch nicht zum gläsernen Menschen werden. Aber hey, bargeldlos zahlen. Also nur mit dem Handy. Ganz ehrlich, ich find's schon geil. Es ist einfach wahnsinnig praktisch. Anke van der war ja heute Abend bei mir im Studio. Anke, hast du schon irgendwie Erfahrung damit gemacht? Hast du schon mal irgendwo bezahlt mit dem Handy?
Nein, habe ich noch nicht. Aber ich habe so eine Konto-App, wo ich immer jeden Konto-Ein- und Ausgang immer direkt sehe. Und ich denke so, es ist doch viel geiler, das einfach alles auf diesem kleinen Ding zu haben.
Ja, du musst nicht immer das dicke Portemonnaie mitschleppen mit allen möglichen Karten, da. Also ich würde es wahnsinnig gerne so überall haben. In Schweden klappt das auch schon ziemlich gut mit diesem komplett nur mit Handy zahlen. In Deutschland klappt es, ich verrate es noch nicht. Ich habe mit jemandem gesprochen, der das ausprobiert hat. Eine Woche ohne Karte, ohne Bargeld zahlen. Hier bei uns in Deutschland und das Ergebnis gibt es noch in dieser Stunde. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend euch.
D-Radio Wissen.
So, jetzt kommt die Frage des Tages um 18.19 Uhr. Was war im Jahr 2011 das Wort des Jahres? Ja, wisst ihr natürlich nicht mehr, ne? Macht nichts. Ich wusste das auch nicht mehr. Es war der Stresstest. Also, wie reagiert man auf Druck? Und genau so einen Stresstest will die EU-Grenzschutzagentur Frontex jetzt machen. Deren Chef Fabrice Leggeri, der hat heute in Brüssel bekannt gegeben, dass Deutschland eins von drei Ländern ist, die bei diesem Stresstest mitmachen werden. Kai Küstner ist unser ARD-Korrespondent in Brüssel. Kai, ein Stresstest für Staaten, wie soll der denn aussehen?
Also wenn wir unter Stress geraten, dann fangen wir vielleicht an, auf den Nägeln rumzukauen oder noch schlimmere Dinge zu tun. Was Frontex, also die EU-Grenzschutzagentur, sich da jetzt anschauen will, ist, wie Länder dann reagieren. Wenn zum Beispiel ganz plötzlich die Zahl der Migranten ansteigt und an den Grenzen steht, da soll dann durchgespielt werden, wie gehen die EU-Staaten mit diesen Krisenfällen um? Also wie sind die da personell aufgestellt? Wie sind sie finanziell ausgestattet? Welche Notfallpläne liegen möglicherweise in den Schubladen? Wie läuft das dann überhaupt ab mit der Registrierung von Flüchtlingen? Sind die darauf vorbereitet, dass die medizinisch auch gut versorgt werden und so weiter? Da hat Deutschland jetzt tatsächlich gesagt, wir machen sofort bei diesem ersten Test mit. Wobei ich ein bisschen warnen muss, da geht es jetzt am Ende nicht darum, dass Deutschland dann in ein paar Wochen am Pranger steht und denen gesagt wird, bei euch stimmt das alles hinten und vorne nicht. Es geht erstmal darum, dass Frontex seine eigenen Methoden da ausprobiert und hinterher sagen kann, ja, unsere Testreihen sollen genauso durchgeführt werden.
Warum macht Deutschland da jetzt mit? Das ist ja eine völlig andere Lage, die wir geografisch haben, als eben zum Beispiel Italien oder Griechenland.
Das stimmt, Deutschland liegt wirklich mitten in Europa und ist daher auch nicht die erste Anlaufstation natürlich für Flüchtlinge, die zum Beispiel aus Syrien oder in Afghanistan kommen. Die klopfen dann eher in Griechenland oder auch in Italien an. Aber Frontex, also die Grenzschutzagentur, findet das gar nicht so blöd, dass Deutschland sich da jetzt freiwillig gemeldet hat. Also die Deutschen haben gesagt, ihr könnt uns da gerne als Versuchskaninchen missbrauchen, weil Deutschland zwei wichtige und große Flughäfen hat. Unter anderem in Frankfurt und München und da auch Flughäfen oder auch zum Beispiel Seehäfen getestet werden sollen, finden die das eigentlich ganz gut von EU-Seite, dass sich jetzt auch Deutschland da gemeldet hat und dazu bereit ist, da mitzumachen.
Deutschland ist eins von insgesamt drei Ländern. Welche sind die anderen beiden?
Finnland und Slowenien sind auch noch dabei, also die, mit denen beginnt sozusagen diese Testreihe, wobei die Frage völlig legitim ist, müsste man dann nicht eher Länder nehmen, die den Flüchtlingen sozusagen zuerst als allererste besonders ausgesetzt sind, also warum nicht Griechenland und Italien, das kommt dann alles. Also künftig will Frontex, will diese Agentur alle EU-Länder auf Herz und Nieren prüfen, nur man muss irgendwo anfangen und das soll jetzt eben unter anderem mit Deutschland passieren.
Also, dass es eben nur drei Länder sind, das ist jetzt einfach dem Zufall geschuldet oder weil die eben sagen, wir wollen erstmal klein anfangen und das dann später noch ein bisschen größer machen.
Ja, es wird jetzt erstmal sozusagen, Frontex will seine eigene Testreihe da sozusagen testen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also es geht jetzt erstmal darum, stellen die richtigen Fragen, schicken die das richtige Personal dahin und so weiter. Und da dient eben Deutschland als Versuchskaninchen. Aber in Zukunft wird diese Agentur Frontex, die wird ja richtig aufgebaut, der wird mehr Muskel verliehen, die wird mit sehr viel mehr Personal ausgestattet. Und die darf jetzt unter anderem, das ist jetzt ganz neu, vor einer Woche entschieden, eben auch diese Stresstests überhaupt durchführen. Damit will sie jetzt schnell beginnen. Schon in den kommenden Wochen soll das jetzt losgehen und dann soll das über die nächsten Jahre ausgebaut werden, damit über die Jahre immer alle EU-Staaten sozusagen fit gemacht werden, was den Ansturm von Herausforderungen angeht.
Trotzdem frage ich mich natürlich, wenn jetzt nur 3 Länder getestet werden, welche Aussagekraft hat das denn dann überhaupt?
Erstmal für ganz Europa natürlich noch nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwo muss man ja beginnen. Und dann, wie gesagt, hat die EU-Agentur Frontex versprochen, in den nächsten Jahren kommen dann alle auf den Prüfstand. Und da gibt's dann tatsächlich auch Sanktionsmaßnahmen, die ergriffen werden können, wenn ein Staat dann eben nicht ordentlich ausgestattet sind. Dann sagt Frontex, ihr müsst an der und der Stelle dies und jenes abstellen, dann müsst ihr Grenzen schließen oder dann müsst ihr das Personal ausbauen. Und wenn dieser Staat dann nicht so reagiert, wie die Agentur das gerne hätte, dann wird die EU-Kommission wird davon informiert und ganz am Ende kann dann sogar die Sanktion stehen, wir machen die Grenze zu diesem Staat dicht, weil dieser Staat dann eben unsere EU-Außengrenze nicht mehr vernünftig schützt. Der Weg dahin ist, das gebe ich zu, sehr, sehr weit, aber das schwingt sozusagen immer mit, so als ein kleines Schwert, was die Menschen und die einzelnen Länder dazu erziehen soll, dass sie sich da ordentlich verhalten.
Deutschland wird mitmachen bei einem Stresstest der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Infos dazu vom ARD-Korrespondenten Kai Küstner.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Beim bargeldlosen Bezahlen, da ist Schweden mindestens 5 bis 20 Schritte weiter als wir. In der Kneipe, am Kiosk kann man überall mit der Karte oder sogar mit dem Handy zahlen. Wir in Deutschland sind da wesentlich vorsichtiger und auch wesentlich kritischer. Auf keinen Fall will ich auf Bargeld verzichten. Soll ich mich etwa komplett überwachen lassen? Bald sind wir gläserne Menschen. So kommentiert ihr das zum Beispiel. Wir haben ja auch schon ein paar Mal hier über bargeldloses Zahlen gesprochen. Wenn wir das auf Facebook posten, dann kommen ganz oft solche Reaktionen. Firmen versuchen uns natürlich trotz allem schmackhaft zu machen, wie geil das ist, ohne Geld zu bezahlen. Payback zum Beispiel, die fahren eine große Kampagne momentan, einfach nur mit der App zu zahlen. Und insgesamt gibt es natürlich diverse Apps, bei denen man einfach nur noch das Handy braucht und sonst gar nichts. Klappt das auch schon bei uns? Jan Keno Janssen vom Computermagazin CT hat es ausprobiert und zwar eine ganze Woche lang hat er versucht, einfach nur mit dem Handy zu bezahlen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte natürlich von ihm wissen, wie gut hat das denn funktioniert?
Also ich habe halt versucht, meinen Alltag unverändert zu lassen. Und das ging zum Beispiel bei allen Supermärkten, auch in dem Supermarkt, wo ich immer hingehe. Das war ein Rewe-Markt. Das gleiche gilt aber auch für Edeka, Netto, Lidl, Aldi, DM, Rossmann. Also alle diese Standard-Lebensmittel- und Drogeriegeschäfte nehmen das an. Das ist also überhaupt schon mal kein Problem. Wo es problematisch wird, sind Bäcker. Also da habe ich keinen einzigen gefunden, wo man bargeldlos bezahlen kann. Kioske und Kneipen. Das sind so die Problemfälle in dem Bereich.
Also das heißt, du konntest auf Bargeld verzichten, du konntest auf Karten verzichten und du hast dir dann dafür vorher, um zu bezahlen, bestimmte Apps runtergeladen.
Richtig, genau so.
Welche waren das zum Beispiel?
Also die universellste App, die ich benutzt habe, war Boon. Die simuliert sozusagen eine kontaktlos Kreditkarte. Und damit konnte ich überall, wo kontaktlos Bankkarten und kontaktlos Kreditkarten akzeptiert werden, konnte ich eben einfach mit meinem Smartphone bezahlen. Andere Geschichten waren, andere Apps waren Händler-interne Apps, die nur bei bestimmten Händlern funktionieren. Zum Beispiel gibt es eine Netto-App, mit der man bezahlen kann. Es gibt eine Edeka-App. Und dann gibt es auch noch Payback Pay. Das ist ein neuer Service von diesem Datenhändler, kann man ja sagen.
Die fahren ja auch im Moment eine ziemlich große Marketingkampagne, ne?
Richtig. Ich sehe das natürlich alles auch kritisch. Sobald man mit seinem Smartphone bezahlt, dann lässt man natürlich eine größere Datenspur. Aber jetzt rein von der Usability, von der Bequemlichkeit geht das ganz gut. Und mit dieser Payback-Pay-App kann man inzwischen schon bei Alnatura, Aral und DM bezahlen.
Nochmal auf den Punkt Datenschutz würde ich gerne zurückkommen. Das ist auch immer wieder die Kritik, dass die Leute dann eben sagen, ja, aber Mann, meine Daten und auf keinen Fall will ich auf Bargeld verzichten. Ich will mich ja irgendwie nicht zum gläsernen Menschen machen. Wie hast du das denn für dich im Endeffekt verbucht? Oder sagst du dann, ich nehme das halt in Kauf, weil ich finde, dass ich kein Bargeld mehr brauche, das wiegt das auf. Das ist für mich dann in dem Fall einfach das Praktischere und du stellst den Datenschutz für dich so hinten an.
Also ich hätte mir privat sicherlich keinen Payback-Account zugelegt, weil Payback, da sind die ja auch ganz transparent, sagen sie ja auch, die handeln eben mit meinen Daten und das ist irgendwas, was ich nicht unbedingt machen würde privat. Bei den anderen Geschichten, bei Boon zum Beispiel, da gibt es ja Regelungen, was die Datenweitergabe angeht. Plus man weiß natürlich überhaupt nicht, was da im Hintergrund genau passiert. Aber eigentlich, wenn es so ist, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, dann sollte so eine Zahlung per Boon nicht problematischer sein als eine Kartenzahlung.
Kino, ich fasse nochmal zusammen. Also du hast es jetzt nicht ganz ohne Bargeld geschafft in dieser einen Woche, wo du es ausprobiert hast. Habe ich richtig verstanden?
Ich habe dann immer so getrickst, dass ich Kollegen, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen oder Freunden irgendwo essen war, wo man nicht mit Smartphone bezahlen konnte, dann haben die für mich bezahlt und ich habe dann mit meinem Smartphone über PayPal den Geld transferiert. Also letztendlich habe ich tatsächlich kein Bargeld angefasst, aber ich habe ein bisschen getrickst.
Okay, was glaubst du denn dann aus deiner Einschätzung nach dieser einen Woche? Wird sich dieses Smartphone bezahlen durchsetzen bei uns oder hängen wir Deutschen einfach doch zu sehr am Bargeld?
Also gerade wir Deutschen hängen sehr am Bargeld. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Leserbriefe auf diesen Selbstversuch bekommen. Also ganz viele Leute waren ganz erbost, dass wir überhaupt solche komischen Sachen machen und wir müssen noch das Bargeld retten. Das kann ich auch wirklich ein Stück weit nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation wirklich so eine Verbindung zu ihren Smartphones hat. Man hat sowieso in der Supermarktkasse sein Smartphone in der Hand, weil man sich langweilt und dann ist das einfach der natürliche Schritt, dass man dann damit auch bezahlt. Ich denke, das wird kommen, aber in Deutschland wird es wahrscheinlich am längsten dauern in Europa.
Eine Woche ohne Bargeld, eine Woche ohne Karte zahlen. Hat funktioniert. Jan-Keno Janssen vom Computermagazin CT hat's ausprobiert.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute war ein wichtiger Tag für alle CETA-Gegner in Deutschland, denn heute hat sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit Eilanträgen gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada beschäftigt. Politik, nur mal zur Erinnerung, und Wirtschaft finden das gut, weil weniger Zölle, mehr Handel, weniger Bürokratie. Und die Kritiker sagen, CETA ist verfassungsfeindlich und verstößt gegen demokratische Prinzipien. Eigentlich ist das Freihandelsabkommen schon fest verhandelt. Soll am 27. Oktober unterzeichnet werden. Und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss jetzt also relativ schnell kommen. Und deshalb soll die auch schon morgen verkündet werden. Gigi Deppe ist unsere Rechtsexpertin und erklärt uns jetzt, wer da überhaupt klagt.
Es sind ja interessanterweise fast 200.000, also das hat es noch nie gegeben beim Bundesverfassungsgericht. Es sind vor allen Dingen Privatpersonen, die sich Sorgen machen, dass CETA undemokratisch sei. Und es ist auch zum Beispiel die Bundestagsfraktion der Linken. Also alle zusammen sagen, bei CETA gibt Deutschland zu viel Macht aus der Hand, gibt die Macht an irgendwelche internationalen Gremien. Und das ist nicht mehr durchschaubar, das verstößt gegen das deutsche Demokratieprinzip.
Hat die Anzahl der Kläger eigentlich irgendeinen Einfluss auf die Entscheidung möglicherweise des Bundesverfassungsgerichts oder spielt das keine Rolle?
Offiziell spielt es gar keine Rolle, denn es stellen sich einfach bestimmte Rechtsfragen. Inwieweit ist das Ganze mit dem Grundgesetz unserer Verfassung vereinbar? Und das würdigen die Richter, damit müssen die sich auseinandersetzen. Aber sicherlich ist es schon so, dass sie diese Zahl im Hinterkopf haben, dass sie irgendwie schon auch beschäftigt, dass es in der Bevölkerung so viel Widerstand gibt. Ich glaube, das war auch ein Grund oder zumindest teilweise der Grund dafür, warum sie denn doch eine mündliche Verhandlung anberaumt haben. Sie wollen einfach zeigen, wir nehmen diese Sorgen ernst. Also wie viele Leute hier nun tatsächlich auftreten, das ist nicht wichtig, aber im Hinterkopf spielt es sicherlich doch eine gewisse Rolle.
Kann denn das deutsche Bundesverfassungsgericht wirklich CETA verhindern?
Das deutsche Bundesverfassungsgericht kann natürlich nur deutsche Regierungsorgane anleiten oder denen sagen, wie sie etwas machen sollen. Auf jeden Fall kann das deutsche Bundesverfassungsgericht nichts Internationales stoppen. Es geht jetzt also hier um die Frage, inwieweit darf die deutsche Bundesregierung bei CETA mitmachen? Und da geht es nun darum, ob der Bundesregierung konkrete Hinweise gegeben werden müssen, wie etwas zu machen ist.
Aber das ist ja dann auch eine recht weitreichende Entscheidung, wenn sie denn jetzt tatsächlich so schnell fallen würde.
Das ist tatsächlich so. Deswegen sind wir ja auch hier alle sehr gespannt, was das Verfassungsgericht morgen entscheidet. Es ist ja für morgen 10 Uhr die Entscheidung, jedenfalls die Eilentscheidung in dieser Sache, angekündigt. Und wir hören genau hin, welche Fragen die Richter heute den ganzen Tag stellen. Wo haben sie vielleicht Zweifel? Wo wollen sie genaueres wissen? Ich glaube, dass den Richtern durchaus bewusst ist, dass sie da eine sehr weitreichende Entscheidung fällen würden.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der hat sich ja immer für CETA ausgesprochen. Auch der muss oder musste heute in Karlsruhe aussagen. Hat er schon was gesagt?
Ja, er hat sehr viel gesagt. Er hat sich auch immer wieder in das Gespräch eingemischt oder er wurde befragt, wie die Sache läuft, wann da wer was wie entscheidet auf internationalem Parkett, wie da die Beschlüsse gefällt sind, wann das Europäische Parlament da mitbestimmt, wann der Bundestag gefragt wird, wie lange die Sache vielleicht vorläufig gelten wird. Also da waren viele faktische Fragen, die Richter hatten und die sollte Sigmar Gabriel nun heute beantworten. Er hat außerdem natürlich, wie er das auch schon vorfeld immer wieder gemacht hat, für dieses Abkommen geworben. Er hat gesagt, wir bekommen dadurch etwas viel Besseres. Da werden Standards auf internationalem Parkett beschlossen. Das gab es bisher so nicht. Also er wollte natürlich dafür werben und er hat auch ein bisschen Druck aufgebaut, dass wenn das Verfassungsgericht das stoppen würde, jedenfalls die deutsche Beteiligung, dass das sehr gefährlich wäre, wenn man weiter international handeln will.
Normalerweise dauert das ja sehr lang, bis das Bundesverfassungsgericht dann zu einem Urteil kommt. Wie realistisch ist das, dass es bis morgen wirklich zu einer Entscheidung kommt?
Es handelt sich ja hier nur um die Eilentscheidung und das gibt es öfter beim Verfassungsgericht, dass die Richter ganz schnell irgendeine Frage klären müssen. Die wägen dann ab, die sagen nicht, das und das ist richtig und das ist falsch, sondern sie wägen ab und sagen, okay, wenn wir überlegen, wenn wir das Abkommen stoppen, welche Nachteile entstehen dann und wenn wir es laufen lassen, welche Nachteile entstehen dann. Also sie wägen ab. Und insoweit treffen sie eine vorläufige Entscheidung. Das kann eben dann doch mal schneller gehen. Die richtige sogenannte Hauptsache-Entscheidung, das kann frühestens nächstes Jahr kommen. Also das kann noch dauern.
Gigi Deppe mit Informationen zu den Eilanträgen gegen das Handelsabkommen CETA, die heute vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt worden sind. Eine Entscheidung wird für morgen 10 Uhr erwartet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr mal die Augen zumacht und an eure Heimatstadt denkt. Welche Farbe überwiegt da? Ist vielleicht grau? Ja, kann passieren. Vielleicht entdeckt ihr ja auch noch ein paar andere Töne, also so Rostrot-Curry zum Beispiel oder Creme-Pastell oder Schwarz-Weiß. Die letzte Farbkombi, die gibt's gerne mal, wenn ihr südlich vom Fachwerk Äquator geboren seid. Ja genau, passend zu eurer Heimatstadt gibt es auch sowas wie eine Farbheimat. Markus Prettner hat die untersucht und wie sie aussieht, um das herauszufinden, dafür ist er 3 Monate gereist. Er hat 22 Städte besucht, immer entlang des 26. Breitengrades und immer auf der Suche nach den Farben der Städte.
Vielleicht macht es wirklich am meisten Sinn, wenn ich meine Reise ein wenig so darstelle, wie ich sie erlebt habe, ne? So dass es verschiedene Regionen gibt, die Charakteristika aufweisen. Wir fangen tatsächlich in Nordnorwegen an der Küste an, in kleinen Städtchen, Kleinststädtchen, so jenseits des Polarkreises, die ersten Städte Honningsvåg, Inari. Das ist eine ganz dünn besiedelte Landschaft und die Städte sind sehr klein, die haben fast dörflichen Charakter.
Der Staat, Skandinavien, Corporate IKEA Land.
Rot, Grün, Blau. Es sind diese Curry-Gelb-Töne, die man immer wieder findet. Da kann man schon sagen, so die skandinavischen Länder haben eine wiedererkennbare Farbigkeit. Wo die Farbigkeit häufig auch eher eine Schutzfunktion hat, natürlich vor diesen sehr strengen Witterungsverhältnissen.
Die Methode.
Die Reise selber müssen sich vorstellen wie einen riesigen Schnitt durch einen Kuchen. Ich habe Europa von Nord nach Süd geteilt auf der längsten Strecke, die über Land zu bereisen ist, weitestgehend, der 26. Längengrad. Ich habe die Abstände so eingeteilt, dass ich von einem Ort zum nächsten innerhalb eines Tages reisen kann.
Jede Stadt wird von Nord nach Süd unterteilt, Ausgehend vom geografischen Schwerpunkt werden 12 Punkte bestimmt. An jedem ein 360-Grad-Panorama erstellt.
Das heißt, ich habe von jeder Stadt weitestgehend 12 Panoramen geschossen, um so über das gesamte Stadtgebiet einen möglichst repräsentativen Schnitt durch den Kuchen zu bekommen.
Zweite Farbregion, die baltischen Staaten. Farbteppiche mit Geschichte.
Ja, das könnte da passen, ja. Aber ich habe etwas anderes erwartet als das, was ich wiedergefunden habe. Und es hat mich gewundert, dass vor allem die Farbigkeit und die Materialität sich noch skandinavischer angefühlt hat, dass diese Farbwelten sich stärker entsprochen haben, als es diese Grenze hätte vermuten lassen.
Dritte Farbregion. Der bonbonfarbene Balkan.
Ausgerechnet in der Ukraine, so habe ich die farbenfrohste Stadt besuchen dürfen. Czernowitz, eine Stadt in der Bukowina, also ganz nah an der rumänischen Grenze. Eine KUK-Stadt, also mit ungarisch-österreichischer Repräsentationsarchitektur, die extrem bonbonfarben und bunt war und eine Fröhlichkeit ausstrahlte, sodass ich da das erste Mal dachte, irgendwie so, oh wow, du bist jetzt so schon im Süden Europas angekommen.
Vierte und letzte Farbregion, Griechenland. Helle Farbwüste mit Markise.
Ja, genau. Das könnte ganz gut hinhauen, ja. Mhm. Hell weiß bis hell sandfarben, immer irgendwie so den Marmor im Hinterkopf und dann dazu diese vielen Fensterläden, Stoffbespannungen, Markisen, die da eine manchmal nur straßenzügeweise Zugehörigkeit haben, wo ich mir einfach dann immer überlegt habe, irgendwie so, na gut, hier war jetzt der Vertreter mit den orangen Markisenstoffen unterwegs gewesen, ne? Oder dort mit den grünen. Aber wirklich weiße Städte, wenn man diese Architektur irgendwie dann wirklich erfassen konnte. Ja.
Nach 100 Tagen Reise, nach vielen tausend Kilometern und 22 Städten, ein Farbfazit.
Ich konnte ja schon lokale Farbkulturen beschreiben. Diese Farbkulturen, wie ich sie für Skandinavien oder eben für Griechenland beschrieben habe, die lassen sich feststellen. Nur die lassen sich nicht so eindeutig abgrenzen. Die halten sich nicht an Sprachgrenzen, die halten sich nicht an Nationalgrenzen. Die überspielen diese.
Stefan Beuting hat mit Markus Prettner gesprochen, dem Mann, der die Farbe der Städte gesucht hat. Wirklich sehr schöne Bilder dazu findet ihr auch auf seiner Seite. Einfach mal nach Lokalkolorit 15 suchen, dann findet ihr hin.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In den USA und mittlerweile auch schon in Großbritannien sorgen gruselige Clowns auf den Straßen für Angst und Schrecken tatsächlich. Und daraus zieht der Fastfood-Konzern McDonald's jetzt Konsequenzen. Was ist da los, Anke?
McDonald's zieht sein Maskottchen vorübergehend aus dem Verkehr. Ronald McDonald mit gelber Hose, roter Jacke, weiß-rot geschminktem Clownsgesicht und roter Perücke ist das Aushängeschild der Fastfood-Kette. Vom Bekanntheitsgrad liegt der bei US-amerikanischen Kindern direkt hinterm Weihnachtsmann, also ziemlich weit oben. Und wegen der momentanen Clown-Hysterie zieht sich Ronald McDonald jetzt für einige Zeit weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Laut McDonald's verschwindet der Clown aber nicht komplett. Klar ist auch noch nicht, wie lange der Rückzug dauern soll. Aber der Konzern will jetzt eben Rücksicht zeigen, was die momentane Angst vor Clowns angeht und sich auch explizit von diesen Horror-Clowns, die da unterwegs sind, distanzieren.
Ronald McDonald ist in den USA fast so bekannt wie der Weihnachtsmann. Trotzdem hat das Maskottchen des Fastfood-Konzerns McDonald's jetzt erstmal Pause und wird weniger öffentliche Auftritte haben. Grund dafür ist die momentane Clown-Angst in den USA. Wir haben es auch schon thematisiert hier in D-Radio Wissen. Googelt mal bzw. gebt mal auf unserer Homepage deradiowissen.de den Begriff Clown ein, findet ihr auch nochmal einen ausführlichen Beitrag zu. Der sogenannte Islamische Staat versucht ja seit ein paar Jahren schon, sich immer weiter auszubreiten und Filialen in anderen Ländern aufzubauen. In Syrien und im Irak war er damit schon relativ erfolgreich, er hält Gebiete besetzt. Der IS muss allerdings auch Rückschläge einstecken. Zahlen von Analysten zeigen nämlich, dass die Terrormiliz seit 2015 ungefähr 30% des Territoriums in Syrien und im Irak verloren hat. Woran das liegt, ich habe drüber gesprochen mit Anna Usius, sie ist ARD-Korrespondentin in Kairo. Anna, wo sind denn die Gebietsverluste für den IS am stärksten?
Ja, der IS hat Gebiete sowohl im Irak als auch in Syrien verloren. Wir reden da insgesamt über ein Drittel seines ursprünglichen Gebietes, das er da schon eingebüßt hat. Im Norden Syriens ist er zurückgedrängt worden, durch den Vormarsch der Türkei unter anderem. Aber auch eben im Irak, da kämpft der Islamische Staat an mehreren Fronten. Die Regierungstruppen, die sind vom Süden vorgerückt, vom Norden kommen die Kurden und nehmen den IS in die Zange. Und da hat der IS schon echt viele Städte aufgeben müssen. Und jetzt stehen die Streitkräfte, die Anti-IS-Koalition kurz vor Mosul. Das ist die letzte Großstadt im Irak in Händen des Islamischen Staats. Da wird es jetzt bald ernst.
Ist das denn jetzt alles nur der Erfolg dieser Anti-IS-Koalition oder wer ist dafür verantwortlich?
Ja, die Anti-IS-Koalition, vor allem eben die Amerikaner, die unterstützen die lokalen Kräfte, die gegen den Islamischen Staat kämpfen. Also zum Beispiel die Kurden oder eben die irakischen Streitkräfte. Und gemeinsam versucht man einfach, den IS zu schwächen und weiter zurückzudrängen. Dass der Sturm auf Mosul jetzt kommen könnte, ist übrigens kein Zufall. Vor der US-Präsidentschaftswahl. Obama will einfach nicht als schwacher Präsident in die Geschichte eingehen. Und deswegen will er mit der Rückeroberung von Mosul jetzt punkten.
Wird das denn jetzt so weitergehen?
Naja, es kann sein, dass Mosul recht schnell eingenommen wird. Es kann aber auch sein, sagen Beobachter, dass der Sturm auf Mosul sehr lange dauern wird und sehr blutig wird. Man muss einfach sehen, der IS hat nichts zu verlieren. Die kämpfen wahrscheinlich buchstäblich bis zum letzten Mann. Das ist ja auch die Ideologie des Islamischen Staates. Also wer stirbt, wird Märtyrer, kommt also ins Paradies. Da ist natürlich die Angst vor dem eigenen Tod relativ gering. Was wir nicht wissen, ist, wie die Führung des IS eigentlich darüber denkt, beziehungsweise ob die sich nicht schon längst abgesetzt haben. Das wissen wir nicht, wo die sich aufhalten. Vielleicht haben die schon gesagt, uns wird die Sache da zu heiß.
Welche Rolle spielen denn aktuell noch die Truppen von Assad im Kampf gegen den IS?
Assad, der kämpft ja wirklich an sehr vielen Fronten, muss man sagen. Also sein Hauptziel ist ja eines. Er will seine Macht in Syrien erhalten, um jeden Preis. Und für ihn ist eigentlich der IS relativ praktisch. Assad sagt ja immer, er kämpft gegen die Terroristen, zum Beispiel auch im umlagerten Ostteil von Aleppo. Da bekämpft er angeblich die Terroristen. Nur wer sind die Terroristen? Die Terroristen sind in Assads Augen eben ganz genauso auch die Leute, die eben mal als Opposition gegen Assad, aber für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf die Straße gegangen sind. Das sind in Assads Augen alles Terroristen, alle Regierungsgegner. Und was das betrifft, ist der IS für ihn ja fast ein ganz gutes Argument, weiter die Terroristen zu bekämpfen, wer immer die eben auch sind.
Was ist deine Einschätzung? Sieht es aus nach einem Ende der Ausbreitung des IS? Ist die in Sicht?
Na, der IS kommt auf jeden Fall in Bedrängnis, das muss man sagen. Ich glaube, militärisch kann man ihn besiegen, einfach weil so viele sich jetzt gegen ihn stellen. Aber ob man ihn ideologisch besiegen kann, das steht einfach auf einem völlig anderen Blatt. Dieses Gedankengut eines islamistischen Kalifats, was sich ausbreitet, das finden viele weltweit attraktiv. Und ich glaube, dass es nach wie vor eben auch die große Gefahr gibt, dass die sogenannten einsamen Wölfe, also Leute hier in Europa, die diese Idee spannend finden, hier Anschläge verüben.
Der sogenannte Islamische Staat musste im Jahr 2015 30% seiner eroberten Gebiete in Syrien und im Irak aufgeben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Anna Osius, unsere ARD-Korrespondentin in Kairo, hat uns mehr erzählt über die Hintergründe.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nicht mal mehr 3 Monate, dann ziehen die Obamas aus dem Weißen Haus aus. Anfang Januar zieht dann eine neue Präsidentin oder auch ein neuer Präsident der USA ein. Und egal, ob es nun Hillary Clinton oder Donald Trump wird, im Weißen Haus wird sich was ändern. Vor allen Dingen wird es weniger Swag geben. Denn auch neben der offiziellen Politik haben die Obamas viele kleine und auch viele große Dinge im und ums Weiße Haus geändert. Anke, wir gucken mal zurück auf 8 Jahre Barack und Michelle Obama. Und was stellen wir fest?
Die Obamas haben den Versuch gemacht, eine ganz normale Familie zu sein. Also so normal, wie man das im Weißen Haus halt kann, wenn man Präsident ist und First Lady. Sie waren darin nicht nur ziemlich gut und auch allürenfrei, sondern vor allen Dingen auch ziemlich, ziemlich cool. Ich meine, ne, welcher US-Präsident konnte vor Barack Obama glaubwürdig versichern, dass er auf Hip-Hop steht? Keiner, würde ich sagen.
Keiner, nee.
Kendrick Lamar ist zum Beispiel einer von Barack Obamas Lieblingsmusikern. Have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need. Tell me how much a dollar cost. How Much a Dollar Cost von Kendrick Lamar war Barack Obamas Song des Jahres 2015. Und deswegen wurde Kendrick Lamar gleich 2-mal dieses Jahr ins Weiße Haus eingeladen, zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli und einen Monat später direkt nochmal auf Barack Obamas Geburtstagsparty am 4. August.
Dass die Obamas Swag haben, das sieht man nicht nur am Musikgeschmack und wen sie sich so ins Weiße Haus einladen, sondern auch bei ihren Fernsehauftritten. Da waren auch einige schöne Sachen dabei. Ne?
Man kann sich fast nicht entscheiden. Also im Juni war Barack Obama noch bei Jimmy Fallon's Tonight Show zu Gast und hat sich da verabschiedet und ziemlich cool seine Amtszeit resümiert.
It's been an honor and a privilege to serve as your president over the past 8 years. When I first took office, our nation was facing one of the worst recessions in its history.
Since then we've added more. Hat er auch schon so ein bisschen so einen Flow, ne?
Mega Flow. Also er jammt darüber, was er in 8 Jahren als Präsident geschafft hat. Unter anderem, dass die Arbeitslosenzahlen runtergingen, mit der Wirtschaft ging es dafür bergauf.
Jetzt kann er aber nicht nur Fernsehen, der Barack, sondern seine Frau, die kann das auch Fernsehen.
Ja, bei US-Late-Night-Host Ellen DeGeneres, da war sie auch mehrmals zu Gast. 2012, da haben die beiden zuerst über ihre Let's Move-Initiative geplaudert, die sich das Ziel setzt, das Problem der Kinderfettleibigkeit zu lösen. Und danach, da gab es einen Liegestützen-Contest zwischen der Moderatorin Ellen DeGeneres und Michelle Obama.
All right, you ready?
Yeah.
All right. All right, you guys count.
Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, das ist echt krass. Ey,
das ist
so anstrengend.
Krass. Und das geht bis 25. Aha. Ellen DeGeneres, die musste sich geschlagen geben. Die First Lady, die hat 25 Liegestütze geschafft. Und die sah, du hast es ja auch gesehen, die sah so aus, als hätte sie noch mehr
gekonnt. Als hätte sie quasi ewig weitermachen können. Wahnsinn, ja.
Es gibt aber nicht immer nur Gemüse und gesund bei den Obamas. Beim Carpool-Karaoke mit James Corden, da hat Michelle Obama nicht nur gesungen, sondern auch verraten, dass es manchmal einfach Käse sein muss.
I can make my own grilled cheese sandwich. I can make a mean grilled cheese sandwich.
Not a 3 a.m.
A mean grilled cheese sandwich. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal probieren.
Jetzt haben sich die Obamas über 7,5 Jahre im Weißen Haus, also sie haben das einfach zu ihrem Zuhause gemacht, sie haben dort gelebt. Hat sich denn da auch konkret was geändert?
Angestellte und Besucher vom Weißen Haus, die haben seit 2015 die Möglichkeit, eine genderneutrale Toilette zu nutzen. Das ist eben eine von so vielen symbolischen Gesten, die die Obamas für die schwul-lesbische Community und auch das Thema Geschlechtsidentität getan haben. Auch Michelle Obama, die hat sich im Weißen Haus ordentlich ins Zeug gelegt. Ein Gemüsegarten gab es da schon vorher. Allerdings wurde der durch Michelle Obama richtig berühmt und vor allen Dingen auch richtig groß. Mehr als 55 Sorten Gemüse gibt es da, unter anderem Süßkartoffel, Spinat, Grünkohl, Salat und richtig, richtig viele Kräuter. Und die sind nicht nur fürs Weiße Haus selber, sondern die kommen auch einer Versorgungsküche für Bedürftige zugute. Und mit diesem Garten, da hat Michelle Obama Anfang Oktober noch indirekt Politik gemacht. Sie hat den nämlich quasi Regierungswechsel festgemacht. Ja. Es gab neue Steinplatten und einen Torbogen aus Holz und Stahl, der wurde in den Boden zementiert. Da ist die Message ganz klar, wer das Ding einreißt, der muss wirklich was gegen gesunde Ernährung haben.
Im Januar ziehen die Obamas aus dem Weißen Haus. Im Netz schreiben schon viele Menschen, dass sie die Familie von Barack Obama vermissen werden. Und egal, wer nun die Nachfolgerin oder der Nachfolger wird, der Swag wird damit erstmal aus dem Weißen Haus verschwinden.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich habe in dieser Woche schon ein paar Mal gezuckt und so gedacht, ey, steck mich bloß nicht an, wenn du hier schon so rumniest und eine Rotznase hast. Anke, ich meinte damit natürlich nicht dich, aber es ist gerade Erkältungszeit. Hattest du auch schon so einen Moment in dieser Woche, wo du gedacht hast, nicht anstecken?
Nee, hatte ich diese Woche noch nicht.
Aber letzte Woche?
Nee, ich bin da nicht so empfänglich für, ehrlich gesagt. Ich vertraue da so ein bisschen auf mein Immunsystem und einmal in der Saison rafft es einen dahin, aber dann ist auch gut. Ich bin da nicht so hinterher.
Okay, also anderen Leuten geht's anders. Die wollen sich auf keinen Fall anstecken, so wie ich. Und die Frage ist natürlich, wie stecken wir uns am besten nicht an, wenn irgendwie alles kontaminiert ist mit Viren? Ich habe nachgefragt bei Ernst Tabori, der ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin am Deutschen Beratungszentrum für Hygiene. Und der wird uns jetzt erstmal erklären, was denn die besonders großen Keimschleudern sind im Alltag.
Wir selbst sind eigentlich die großen Keimschleudern, zumindest wenn man Infektionen anguckt, die von Mensch zu Mensch übertragen werden. Da ist natürlich vor allem der infizierte Mitmensch für uns die größte Bedrohung.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand anderem die Hand gebe und an meiner Hand sind halt schon wieder irgendwelche anderen Bakterien, Keime, Viren, die krank machen können, dann bin ich quasi die erste Quelle als Keimschleuder und gebe das dann weiter.
Also wenn Sie ungewaschene Hände haben und wenn Sie vorher in die Hand genießt haben und dort die ganze Fracht der Nasenkeime abgeladen haben, dann ja. Ansonsten dieses Händeschütteln, das geht zwar immer durch die Medien als die große Bedrohung, aber es ist nicht ganz so tragisch wie jetzt zum Beispiel beim Umgang mit Lebensmitteln die Hände nicht zu waschen.
Aber wo Sie das gerade angesprochen haben mit dem Niesen, ich meine jetzt gerade ist Erkältungszeit, da denkt man vielleicht auch nicht so oft drüber nach. Man hält einfach doch, glaube ich, noch relativ oft die Hand vor die Nase. Wäre es denn zum Beispiel besser, damit ich jetzt meine Kollegen hier nicht großartig anstecke, dann doch besser irgendwie den Ärmel an die Nase zu halten als die Hand?
Auf jeden Fall, das empfiehlt ja auch die WHO oder das Robert-Koch-Institut, dass man zum Niesen nicht die Handfläche nimmt, so wie man es vielleicht früher beigebracht bekommen hat, sondern dass man in die Ellenbeuge niest. Also ein Bereich, der nicht anderen Menschen zum Anfassen hingestreckt wird.
Dann müsste ich aber dran denken, dass ich meinen Pulli wahrscheinlich etwas regelmäßiger wasche, wenn ich da öfter rein niese, oder?
Je nachdem, was alles mitkommt, wird es anbieten, schon aus sozialen Gründen.
Okay. Was halten Sie von Desinfektionssprays oder so antibakteriellen Seifen, gerade jetzt so in dieser Erkältungsphase?
Im privaten Alltag, im Haushalt brauchen wir diese Sachen nicht. Die bringen uns keine Vorteile, sie bringen allenfalls eine falsche Sicherheit. Letztlich zu Hause reicht das Waschen der Hände mit Wasser und Seife. Und da ist im Grunde der springende Punkt. Die Hände müssen richtig gewaschen werden. Das heißt, immer auch Seife benutzen und lang genug waschen.
Lang genug heißt was? Wie lang mindestens?
Also 30 Sekunden ist so die offizielle Empfehlung, bis man alle Bereiche der Hand eingeseift hat. Das ist eine verhältnismäßig lange Zeit. Es gibt die Empfehlung, dass man zweimal Happy Birthday summen oder singen soll in der Zeit. Dann hat man etwa diese 30 Sekunden. Und wichtig ist beim Händewaschen, dass man alle Bereiche der Hände erwischt. Insbesondere den Daumen. Das ist der allerwichtigste Finger, wenn es um Hygiene geht, weil der Daumen bei jeder Greifaktion immer beteiligt ist. Und von daher wird der Daumen praktisch immer kontaminiert, wird aber beim Waschen wiederum eher vergessen als die anderen Finger. Und danach ist es wichtig, nach dem Abspülen der Seife, sich die Hände auch ordentlich abzutrocknen, damit die Haut eben nicht nass bleibt und dann spröde wird und rissig, weil eine verletzte Haut ist immer anfällig für Infektionen oder für Krankheitserreger.
Wie ist das denn eigentlich im Büro? Wenn ich hier mal in unser Büro denke, hier gibt es viele Mitarbeiter, wenn ich hier manchmal meinen Arbeitsplatz komme, dann haben da schon zwei, drei andere Leute vorher auf der Tastatur rumgehackt. Ist es da empfehlenswert, wenn ich da einfach mal mit einem feuchten Tuch drüber wische? Oder ist es da auch besser, vielleicht dann doch mal was Antibakterielles zu nehmen? Weil ich weiß ja jetzt auch nicht, wo sich meine Kollegen vorher irgendwie aufgehalten haben.
Wichtig ist natürlich, dass Sie nach dem Benutzen der Tastatur sich die Hände waschen. Verstehen Sie, das ist ja der Eigenschutz, über den wir jetzt reden. Und wenn die Tastatur so aussieht, dass sie eine Reinigung braucht, dann empfiehlt sich das auf jeden Fall. Dass man jetzt hingeht und sich ein Desinfektionsmittel kauft, um die Tastatur abzuwischen, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Gut, wir merken uns einfach, Anke, du bitte auch, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen und zweimal Happy Birthday singen. Das ist das beste Mittel, damit man sich nicht mit Erkältungsviren ansteckt. Kriegen wir das hin?
Ja, vor allen Dingen ne, Barack Obama, wenn man mal ein bisschen sucht, der kann auch Happy Birthday singen.
Ist das so?
Ja,
dann
hat er gemacht
für
seine Tochter.
Dann stelle ich mir immer vor, er macht das. Und währenddessen wasche ich mir dann 30 Sekunden die Hände. Also Tipps, wie ihr euch vor Erkältungsviren schützen könnt, gab es von Ernst Tabori vom Deutschen Beratungszentrum für Hygiene.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Chelsea Manning sitzt in den USA für 35 Jahre in Haft, weil sie 2010, damals noch als Bradley Manning, Millionen von geheimen Dokumenten über Interna der US-Armee WikiLeaks-Dokumente zugespielt haben soll. Im September hatte sie dann mit einem Hungerstreik dafür gekämpft, dass sie sich in der Haft einer Operation zur Geschlechtsanpassung unterziehen darf. Anke, jetzt gibt es aber schon wieder Sorge um Chelsea. Warum das? Was ist los?
Normalerweise meldet sich Chelsea Manning ziemlich regelmäßig bei ihren Anwälten und auch bei Twitter zu Wort. Jetzt hatte sie aber 6 Tage lang weder bei ihren Freunden und bei der Familie noch bei ihren Unterstützern was von sich hören lassen. Und dementsprechend groß war die Sorge, dass ihr was passiert sein könnte. Unter dem Hashtag Where is Chelsea hatte die Twitter-Gemeinde auch darauf aufmerksam gemacht. Jetzt konnte aber Entwarnung gegeben werden. Chelsea Manning selber hatte sich zurückgemeldet und geschrieben, dass es ihr okay geht und sie sich erholt. Als Disziplinarstrafe für den Hungerstreik musste sie nämlich für 14 Tage in Isolationshaft und davon musste sie sich eben erholen oder erholt sie sich. Und über ihre Sprecher hat sie außerdem ausrichten lassen, dass sie sich für die Unterstützung bedankt.
Whistleblower Chelsea Manning, geht es gut? Das wurde jetzt klar, nachdem sie sich mehrere Tage nicht bei ihr nahestehenden Personen gemeldet hat. Wegen eines Hungerstreiks musste sie in Isolationshaft. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wir sind gerne morgen wieder da für euch, die Anke und ich. Bis dahin erstmal tschüss.
Tschüss.
Und bis morgen. Soll ich nochmal sagen, wie ich heiße? Sonja Meschkat. Komm, damit ihr das auch nicht vergesst. Und die Anke van der Weyer war hier im Studio. Bis bald. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.